Gott möglich ist, dass er sowohl zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt und dennoch an allen Orten, wo das Heiligste Sakrament zugegen ist, auch gegenwärtig ist. So haben nämlich alle unsere Vorfahren, die in der wahren Kirche Christi lebten und die über dieses Heiligste Sakrament Erörterungen anstellten, ganz offen bekannt, dass unser Erlöser dieses so wunderbare Sakrament beim letzten Abendmahl eingesetzt hat, als er nach der Segnung von Brot und Wein mit klaren und deutlichen Worten bezeugte, dass er ihnen, also den Aposteln, seinen eigenen Leib und sein Blut hingebe. Also dass jene eigentümliche und ganz offensichtliche Bedeutung dieser Worte, die Jesus sprach, die Kirche immer so verstand, auch alle Generationen der Christen. Und deswegen sagt das Konzil von Trient, ist es für wahr eine höchst abscheuliche Niederträchtigkeit, wenn sie diese Worte Jesu von bestimmten streitsüchtigen und verdorbenen Menschen gegen die allgemeine Auffassung der Kirche, dass sie zu erdichteten und bildhaften Redeweisen verdreht werden. Also dies bezieht sich auf die Neuerer im 16. Jahrhundert, welche die Worte Jesu verdrehten und sie nur als bildhafte Redeweise annahmen. Und das sagt das Konzil, das ist eine erdichtete Sache. Das ist, stimmt nicht mit der Wahrheit überein, was Luther und Calvin und Zwingli und die anderen gelehrt haben. Und die Kirche sagt, das sind verdorbene Menschen. Verdorbene, weil nicht mehr der Glaube, der das Überlegen begleitet. Und deswegen als Säule und Stütze der Wahrheit hat die Kirche diese von gottlosen Menschen ausgedachten Erdichtungen, Märchen, als satanisch verabscheut und immer mit dankbarem, gedenkenden Herzen diese ganz vorzügliche Wohltat Christi in Eucharistie anerkannt. Ich habe das zitiert, das sind nicht meine Worte. Es klingt vielleicht sehr hart, aber ich habe das Ihnen einfach zitiert, wie das Konzil von Trient gesprochen hat. Weiter sagt das Konzil, in welcher Weise wurde dieses Sakrament eingesetzt vom Herrn? Als unser Erlöser im Begriff war, aus dieser Welt zum Vater wegzugehen, hat er also dieses Sakrament eingesetzt, indem er gleichsam den Reichtum seiner göttlichen Liebe gegenüber den Menschen ausgegossen hat. Den ganzen Reichtum seiner göttlichen Liebe hat er beim letzten Abendmahl bei der Einsetzung dieses Sakramentes ausgegossen. Und ein Denkmal aller seiner Wunder gestiftet. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 111. Ein Denkmal aller Wunder, die Gott je gewirkt hatte, hat er in diesem Sakrament gestiftet. Und er gebot, wir sollten in seinem Genuss dieser Sakramente sein Gedächtnis begehen, seinen Tod verkünden, bis er wiederkommt, die Welt zu richten. Er wollte aber, dass dieses Sakrament genossen werde als geistliche Speise der Seelen. Und ich möchte das hier betonen, geistliche Speise, das heißt eine Speise, die unsere Seele nährt, nicht unseren Leib nährt in erster Linie. Es gab gewiss Heilige in der Kirchengeschichte, die auch durch die Kommunion in einer wunderbaren Weise auch in ihrem Leib gestärkt wurden. Das werden wir vielleicht noch sehen. Aber in der Tat, das ist eine geistliche Speise in erster Linie. Und mit der, dass unser Leben des Glaubens, der Liebe zu Gott, das übernatürliche Leben in uns genährt und gestärkt werden soll. Denn Jesus sagte ja, wer mich isst, der wird auch selbst leben durch mich. Johannes 6, 57. Und ferner ist dieses Sakrament als Gegenmittel, durch das wir von der täglichen Schuld befreit werden und vor Todsünden bewahrt werden sollen. Also auch die Heilige Kommunion soll uns auch vor der Todsünde bewahren. Deswegen müssen wir die Heilige Kommunion ohne Todsünde empfangen, ins Beichten gehen, damit wir dann auch bewahrt werden vor dem Übel, vor dem Schlimmsten, das es gibt auf dieser Welt, das ist die Todsünde. Außerdem wollte der Herr, dass es ein Unterpfand auch noch ist, unserer künftigen Herrlichkeit und der immerwährenden Seligkeit im Himmel sei, schon hier. Und insofern ein Zeichen jenes einen Leibes, den wir bilden mit Christus. Und er ist das Haupt, wir sind alle ein Leib. Deswegen ist auch die Heilige Kommunion ein Bild davon. Ja, dass wir alle den Leib Christi empfangen, den gleichen, und alle dann insbesondere durch diese heilige Kommunion auch das veranschaulichen, dass wir ein Leib Christi sind. Deswegen darf man nicht die heilige Kommunion empfangen, wenn man mit einem anderen im Streit ist. Das ist ein Widerspruch, weil die heilige Kommunion ja die Einheit herstellt zwischen uns auf einer übernatürlichen Weise und es darstellt. Man hat auch daher gesagt, wenn du etwas hast gegen deinen Bruder, dann lass dein Opfer vor dem Altar und versöhne dich und dann bringe das Opfer dar. Und erst recht gilt das vom Empfang der Heiligen Kommunion. Oder wenn wir, nicht nur das, wenn wir etwa in Uneins sind, also gegen die Liebe, oder auch wenn man uneins ist im Glauben, dann ist man ja nicht eins. Wie können wir dann zusammen die Heilige Kommunion empfangen? Wenn wir in der Tat nicht eins sind, dann widersprechen wir dem, was wir tun. Deswegen ist es ein Widerspruch, eine in sich Sinnlosigkeit, wenn jemand verlangt, dass zum Beispiel die Protestanten zur Heiligen Kommunion zugelassen werden, mit uns kommunizieren. Das ist ein Widerspruch. Weil nicht, weil wir sie nicht lieben, sondern das ist in sich ein Widerspruch, weil sie, die Protestanten, im Gefolge von Luther, Calvin und Zwingli, das leugnen, was wir glauben. Die leugnen das. Die Wesensverwandlung zum Beispiel, das Opfercharakter, die wesenhafte Gegenwart des Herrn in diesem Sakrament, dann sind wir im Glauben in diesem wichtigsten Punkt, das ist kein Nebenpunkt, nicht eins, haben keine Einheit. Also, und dann sollten wir zusammen die Kommunion empfangen, welche eben die Einheit ausdrückt und sagt, wir sind schon eins. Nein, wir sind nicht eins, das ist eine Lüge, ein Widerspruch. Und das hat nichts zu tun mit, dass wir mit Freundlichkeit und Höflichkeit, das ist eine andere Sache. Wir können die Protestanten, wir können höflich sein, müssen höflich sein, liebevoll und sie einladen. Wir können mit ihnen essen, Gemeinschaft halten, eben aber zu Hause. Oder sonst, weil das eben das normale Essen kein Sinnbild ist für die mystische Einheit in Christus in uns, in erster Linie. Das ist kein Sakrament. Und das auch mit den anderen, die im Schisma sind, wie die Orthodoxen, obwohl sie den gleichen Glauben haben wie wir über die Eucharistie, zum Beispiel die Orthodoxen, den gleichen Glauben. Da sind wir eins, aber wir sind nicht in der Liebe eins, weil sie den Papst nicht annehmen. Und damit auch die sichtbare Einheit ablehnen, die sichtbare. Bei den Protestanten kommt das Zweite noch hinzu, also wir sind nicht eins in der Wahrheit, in der Lehre, und wir sind nicht eins in der sichtbaren Einheit und die Unterordnung unter den Papst bei den Protestanten. Bei den Orthodoxen ist nur ein Aspekt fehlend, bei den Protestanten zwei Dinge fehlend. Und deswegen ist es vom Glauben her, vom Verständnis der Eucharistie, ein Widerspruch und eine Sinnlosigkeit, die Protestanten oder die Orthodoxen